Korbleger, ein Basketball-Podcast für Kids.
Wunderschönen guten Tag, liebe Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Mein Name ist Emil und ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Und ich freue mich, euch ein neues Interview zu präsentieren. Sie kommt aus Deutschland, hat aber schon in Australien, Spanien und Belgien gespielt. Seit dieser Saison spielt sie in Italien, bei Della Fiore Bruni. Und sie spielt auch für die deutsche Nationalmannschaft. Und wenn ihr Olympia verfolgt habt, habt ihr sie bestimmt gesehen. Es geht um Alina Hartmann aus Bamberg. Und weil das, was Alina sagt, für euch bestimmt interessanter ist als das, was ich sage, fangen wir direkt an. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne, ich freue mich.
Die erste Frage ist einfach. 18 Sekunden vor Spielende führt ihr mit 3 Punkten. Eure Gegnerin haben den Ball. Foulst du direkt oder wartest du ab und lässt noch etwas Zeit vergehen, bis du foulst oder du foulst gar nicht?
Ich würde gar nicht foulen. Wir sind mit 3 Punkten vorne, meinst du, oder? Oder hinten?
Ja, ihr führt mit 3 Punkten, genau.
Genau, ja, dann würde ich erstmal gar nichts. Ich würde versuchen, einfach einen Stopp zu kriegen, eine gute Verteidigungsposition zu machen.
Okay.
Ja.
Okay, dann stell dich doch mal vor.
Ich bin Alina Hartmann. Ich bin gestern 29 Jahre alt geworden. Spiele seit 10 Jahren professionell Basketball. Bin seit ungefähr 5 Jahren auch jedes Jahr bei der Nazio dabei. Im Sommer waren wir jetzt bei Olympia am Start und aktuell spiele ich in Italien.
Erstmal auch herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Dankeschön.
Wann hast du angefangen, Basketball zu spielen?
Mit ungefähr 8 Jahren. Also das ist jetzt schon über 20 Jahre her.
Welche Nummer trägst du und warum?
Dann, wenn sie verfügbar ist, die Nummer 14, wegen Dirk Nowitzki. Der hat ja in der NBA die 41 getragen, aber in der Nationalmannschaft immer die Nummer 14. Und Dirk war immer mein Vorbild, deshalb liebe ich die Nummer 14. Allerdings ist die oft vergeben. So habe ich zum Beispiel in der Nationalmannschaft die Nummer 16.
Das hat aber keinen Grund, so richtig? Also
Nicht so richtig. Die 16 war einfach immer so meine Ausweichnummer, wenn es die 14 nicht gab, zufälligerweise. Und dabei bin ich einfach geblieben. Als Alternative.
Okay. Bei welchen Vereinen hast du schon gespielt?
Also, ich komme aus Bamberg und habe dort auch angefangen zu spielen. Damals bei der DJK Bamberg. Meine letzten 2 Schuljahre haben wir sogar auch in der ersten Liga gespielt. Das war sehr gut für meine Entwicklung damals. Dann bin ich ans College gegangen, an die University of Colorado, aber nur für ein Jahr. Von dort aus ging ich nach Halle für 2 Saisons. Und von Halle aus nach Bad Aibling für 2 Saisons in der DBBL. Und ab danach war ich im Ausland unterwegs. 4 Saisons in Spanien, letztes Jahr 1 Jahr in Belgien und jetzt bin ich in Italien.
Also ich weiß nicht ganz sicher, aber hast du nicht auch bei Keltern gespielt?
Genau, bei Keltern war ich nur für 1/2 Saison. Das war vor 2 Jahren. Genau, deshalb habe ich das gerade nicht mit aufgezählt, aber ja, das stimmt auch.
Okay.
Ja.
Hast du dich bewusst dafür entschieden, in so vielen Ländern und Ligen zu spielen?
Ich muss sagen, auf der einen Seite ist es nicht so einfach, ständig umzuziehen und sich ständig an neue Länder und Ligen zu gewöhnen. Aber auf der anderen Seite ist das gerade in dem Moment meines Lebens auch einfach eine super Möglichkeit, Länder und Menschen kennenzulernen. Und es macht mir unglaublich Spaß, neue Orte kennenzulernen, an neuen Orten zu leben und auch neue Sprachen zu lernen. Zum Beispiel dementsprechend, das ist auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, ja.
Du hast 2 Saisons in der australischen State Basketball League gespielt. Was unterscheidet den australischen Basketball vom deutschen?
Schwierig zu sagen. Ich würde sagen, dass er vielleicht ein bisschen schneller ist. Und der deutsche Basketball, obwohl er jetzt nicht unbedingt für seine Physis bekannt ist, trotzdem ein bisschen physischer ist als der australische Basketball. Das war so mein Eindruck.
In welcher Liga hast du dich bisher am wohlsten gefühlt?
Die spanische Liga hat sehr, sehr viel geboten, weil es einfach eine große europäische Liga ist mit vielen Zuschauern. Mit attraktiven Orten, an die man reist. Das hat richtig Spaß gemacht. Allerdings ist es da natürlich auch schwieriger, eine richtig große und verantwortungsvolle Rolle in der Mannschaft zu haben, weil das Niveau viel höher ist. Dementsprechend würde ich fast sagen, dass Australien rundum am besten für mich war, weil da das Level ein bisschen niedriger war, so dass ich eine sehr, sehr große Rolle und sehr, sehr viel Verantwortung hatte. Und es hat mir auch einfach sehr gefallen, dort zu leben, weil es ein toller Ort ist.
Du bist nach dem Abitur nach Amerika aufs College gegangen. Hast dich dort aber nicht wohlgefühlt?
Ja, so würde ich es unterschreiben. Also ich war damals noch sehr jung natürlich, direkt nach dem Abi. Das war meine erste Erfahrung raus aus dem Elternhaus. Und ich glaube, das erste College-Jahr ist für jeden nicht so einfach. Aber vor allem, wenn man jung ist und zum ersten Mal auszieht und dann direkt auf ein anderes Kontinent und dann so einige Dinge nicht so gut laufen, dann kann das einfach eine schwierige Zeit werden. Und so war das leider für mich damals, ja.
War es die schwierigste Zeit in deiner Karriere?
Eine der schwierigsten Zeiten, würde ich fast sagen, ja. Aber ich bin total glücklich und froh, dass ich das durchlebt habe und dass ich das Jahr dort auch beendet habe, weil ich glaube, dass ich dadurch mich sehr weiterentwickelt habe und viele wichtige Erfahrungen, eben auch negative, sammeln durfte, die mir einfach auf dem weiteren Weg meiner Karriere viel geholfen haben.
Was war der größte Erfolg in der Karriere bisher?
Ich würde sagen, die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Natürlich gibt's Erfolge mit Vereinen und mal krasse Spiele individuell, also gute Performances und so, aber das zählt irgendwie alles ganz, ganz wenig im Vergleich zu den Olympischen Spielen. Das war ein Kindheitstraum, von dem ich nicht immer gedacht habe, dass der so realistisch war, weil die deutsche Damen-Basketball-Nationalmannschaft bis vor 2 Jahren ja nicht wirklich erfolgreich war. Dementsprechend war das umso schöner, dass wir uns dann qualifizieren durften, konnten und ich dann auch mitfahren durfte.
2022 bist du zu Keltern gewechselt, dann aber 12. Saison bereits nach Spanien zu Recoleta Zamora gegangen. Warum hast du dich so entschieden?
Ich glaube, Keltern war damals einfach kein guter Fit für mich. Zum einen, so wie das Team zusammengestellt war, da habe ich nicht so gut reingepasst. Und zum anderen hat mir auch das Außenrum nicht ganz so gut gefallen. Und dann war das für mich so die bessere Entscheidung.
Du hast erst 13 Tage vor dem Beginn von Olympia erfahren, dass du im Team bist. Hattest du schon andere Pläne für den Sommer gemacht?
Nein, also wir haben uns ja schon einen Monat lang vorbereitet und für mich lief die Vorbereitung eigentlich auch ganz gut. Dementsprechend hatte ich schon auf jeden Fall positive Gefühle der Entscheidung gegenüber, aber diese endgültige Entscheidung, wer dann tatsächlich mitfährt, wurde, wie du gerade angesprochen hast, eben erst 13 Tage vorher verkündet. Aber ich war so positiv gestimmt, dass ich nicht noch nicht andere Pläne gemacht hatte.
Während des Turniers hast du nur im Spiel gegen die USA gespielt. Wie bewertest du die Erfahrung für dich? Bist du darüber enttäuscht?
Also über allem steht die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Das ist das Wichtigste, das ist das, was ich aus dem Sommer mitnehme und darauf bin ich einfach stolz. Aber natürlich hätte ich mir auch in den anderen beiden Spielen vielleicht ein bisschen Einsatzzeit gewünscht. Vor allem, weil ich auch in der Vorbereitung eine größere Rolle hatte. Und da eigentlich auch einen guten Job gemacht hatte. Deshalb war es ein bisschen schade vielleicht, aber das sind natürlich Dinge, die ich nicht unbedingt so krass beeinflussen kann, weil es ist nicht meine Entscheidung, wer am Ende auf dem Spielfeld steht.
Wurde vorher mit dir darüber gesprochen, was deine Rolle im Team ist?
Es wurde kommuniziert, ja.
Was haben Sie gesagt? Also
wir hatten ja die Situation, dass Leo und Satu, also unsere beiden, und Niara, unsere drei WNBA-Spielerinnen, ein bisschen später hinzugestoßen sind. Dementsprechend mussten natürlich in der Vorbereitung ganz andere Spielerinnen, wie zum Beispiel ich, viele Minuten spielen. Und als die drei dann dazugestoßen sind, haben sich die Rollen natürlich nochmal komplett verändert. Und dementsprechend war das auch irgendwo klar, dass meine Rolle sich verkleinern wird. Und so wurde das auch kommuniziert. Am Ende des Tages muss ich aber auch sagen, wenn eine Leo, eine Satu und eine Niara vor mir spielen, dann ist das auch völlig okay, weil ich glaube, das sind drei der besten Spielerinnen der Welt. Die haben jetzt ja auch gerade den WNBA-Titel gewonnen und dann ist das auch völlig in Ordnung, wenn die drei vor mir spielen, auf jeden Fall.
Was war für dich die schönste Erfahrung bei Olympia?
Zum einen die Eröffnungsfeier. Die war zwar sehr verregnet und ich glaube, vom Fernsehen aus war das ein bisschen komisch anzusehen mit den Booten. Aber alle anderen deutschen Athleten, also nicht nur die Basketballer, zu treffen und zu reden und einfach diese Connections zu schließen, das war eine ganz besondere Erfahrung. Und zum Zweiten würde ich noch sagen, die Tatsache, dass wir es ins Viertelfinale geschafft haben, weil ich glaube, vor dem Turnier hat niemand so richtig dran geglaubt, dass wir aus unserer Gruppe rauskommen, weil wir eine sehr starke Gruppe hatten. Und als wir das dann geschafft haben, war das auch ein wahnsinns toller Moment einfach. Ja.
Und wer war die coolste Person, die du getroffen hast?
Ich würde fast sagen Nikola Jokic. Den mag ich sowieso schon. Also ich kannte ihn vorher nicht persönlich, aber vor allem in Lille in der Vorrunde, das war ja ein bisschen kleineres Setup. Also das war, da war ja nur Basketball quasi und dementsprechend hatte man die Möglichkeit, auch Spieler ja näher kennenzulernen oder zumindest in einem näheren Umfeld zu erleben. Und da war Nikola Jokic einfach einer der coolsten Typen. So alles, was man über ihn hört, das stimmt einfach alles. Der ist super relaxed, super easy, lustig. Und ich glaube, für so einen NBA-Spieler, der wahnsinnig viel Geld verdient, ist das gar nicht unbedingt so normal, sich so normal zu verhalten.
Wie würdest du eure Leistung im Turnier insgesamt bewerten?
Also wie gerade schon angesprochen, glaube ich, war es ein Riesenerfolg für uns, ins Viertelfinale zu kommen und aus der Gruppe rauszukommen. Vor allem dieser erste Auftaktsieg gegen Belgien, das war ein Statement, glaube ich. Aber ich muss gleichzeitig dazu sagen, dass es schon sehr wehgetan hat, das Viertelfinale gegen Frankreich zu verlieren. Denn nach der guten Gruppenphase hatten wir irgendwie alle Hoffnungen auf eine Medaille. Weil das war dann eigentlich nur noch 2-3 Siege entfernt. Und so ganz plötzlich schien das real. Und deshalb war die Enttäuschung am Ende dann doch sehr groß, als wir gegen Frankreich verloren haben.
Die deutsche Nationalmannschaft ist momentan im FIBA-Ranking auf Platz 13 und in Europa auf Platz 5. Welcher Platz ist dein Ziel in der Eurobasket im nächsten Jahr?
Ich glaube, dass wir die gewinnen können. Also wenn alle fit sind, wenn wir so spielen wie bei Olympia, dann ist zumindest auf jeden Fall eine Medaille drin. Vor allem, weil wir auch die Gruppenphase in Deutschland haben. Das wird uns auf jeden Fall nochmal einen Push geben. Wir haben Belgien geschlagen. Klar gibt es dann auch so Mannschaften wie Spanien, Frankreich, die wir noch nicht geschlagen haben. Aber ich glaube dran. Also eine Medaille ist auf jeden Fall drin.
Merkst du es, wenn du zwischen den Saisons auch noch ein Turnier im Sommer spielst?
Leider ja. Also ich habe gerade auch so ein bisschen mit Knieproblemen zu kämpfen und das ist so ein bisschen der Überlastung geschuldet, weil man geht ja wirklich aus der Saison in den Sommer, in die nächste Saison. Also das sind Monate ohne Pause. Das ist schon auf dem Körper ein bisschen heftig. Und auch mental ist es nicht so einfach, weil man einfach nie wirklich Zeit hat, abzuschalten und relaxen und mal was ganz anderes zu tun.
In Deutschland findet Frauenbasketball oft noch in kleinen Hallen und mit relativ wenig Aufmerksamkeit statt. Wie ist das in den anderen Ländern, in denen du gespielt hast?
Ich habe das ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Die spanische Liga hat mir deshalb so viel Spaß gemacht, weil man dort einfach mehr Aufmerksamkeit bekommt und Anerkennung. Also man spielt in großen Hallen, die Hallen füllen sich, die Menschen haben Interesse daran, die Spiele zu sehen. Dementsprechend war meine Erfahrung in Spanien auf jeden Fall in der Hinsicht viel besser als die ich in Deutschland hatte. Und ich glaube, in Ländern wie Frankreich, selbst hier in Italien, Türkei, ist das ähnlich. Dementsprechend ja, hat Deutschland da noch einiges vor sich, viel Arbeit zu tun.
Du bist in diesem Jahr zum ASD Pruni nach Italien gewechselt. Wie gefällt es dir dort bisher?
Bis jetzt sehr gut. Also wie gesagt, ich bin körperlich gerade so ein bisschen angeschlagen mit meinem Knie. Aber abgesehen davon, das Setup ist super. Mir gefällt der Ort. Die Mädels sind cool. Ich kann eigentlich nur positive Dinge sagen bis jetzt.
Wie viele Zuschauer kommen durchschnittlich zu euren Spielen?
Also die ganz genaue Zahl kann ich dir jetzt gar nicht nennen. Aber ich kann dir sagen, dass wir hier eine ganz besondere Fanbase haben. Und zwar gibt es einen Fanclub, der nennt sich Vikings Brony. Also das sind die Wikinger. Und das ist so eine Gruppe an 30, 40 Männern, die wirklich mit Trommeln und Fahnen kommen und das komplette Spiel über Rabauke machen und im Männerchor schreien. Also sowas habe ich selbst in meinen 10 Jahren noch nicht erlebt. Dementsprechend ist bei uns in der Halle immer super Stimmung. Und ansonsten ist es auch ganz gut gefüllt, würde ich sagen. Doch.
Aber ich mache nochmal die jetzt. Das ist jetzt deine 10. Profisaison. Gibt es Dinge, die du mit der Zeit gelernt hast und die du jetzt anders angehst als früher?
Auf jeden Fall habe ich in den Jahren einiges gelernt. Eine große Sache ist auf jeden Fall, dass nicht nur Training wichtig ist, sondern auch Dinge wie meine Ernährung, Schlaf oder Krafttraining. Also es zählt nicht nur die Zeit, die ich in der Halle mit dem Basketball verbringe, sondern es spielen noch ganz viele andere Dinge mit rein, damit ich am Ende des Tages so leistungsfähig wie möglich sein kann. Und das habe ich auf jeden Fall erst im Laufe der Jahre gelernt und habe das vielleicht am Anfang meiner Karriere ein bisschen vernachlässigt. Ich würde sagen, das ist eins der größten Dinge, ja.
Hast du eine Routine vor deinen Spielen?
Ich habe seit dieser Saison einen kleinen Hund. Das heißt, meine Routine aktuell ist, mit dem nochmal ausgiebig spazieren zu gehen. Das aktiviert zum einen meinen Körper und zum anderen ist er dann ein bisschen ausgetobt, weil er ja dann während des Spiels alleine bleiben muss. Genau, das ist seit dieser Saison meine neue Routine.
Wo siehst du die italienische zweite Liga im Vergleich zur DBBL?
Ich würde sagen, vergleichbar, vielleicht sogar. Also die Top-Teams können mit den Top-Teams der DBBL competen. Der große Unterschied ist vielleicht, dass es dann mehr abfällt als in der DBBL. Also es gibt hier in der zweiten italienischen Liga schon auch wirklich schlechte Teams.
Wie gehst du damit um, dass im Frauenbasketball selbst als Profi nicht genug Geld verdient wird im Vergleich zu den Männern?
Ja, das ist natürlich keine einfache Situation. Ich glaube, wenn man 10 Jahre lang professionell Basketball spielt als Frau, dann hat man auf einiges verzichten müssen und dann muss man den Sport schon wirklich lieben. Auf der anderen Seite spüre ich auch gerade so ein Momentum, dass es vielleicht auch in der Hinsicht Veränderungen geben könnte, wenn wir weiter daran bleiben, was wir gerade uns kreiert haben, auch mit der Nationalmannschaft und so. Deshalb ist es gerade eben ein guter Moment, auch weiterzumachen und einfach dafür zu kämpfen, dass sich das irgendwann mal ändert.
Also wie findest du die, wo steht Deutschland in dem Zusammenhang für dich? Findest du, dass die Vereine und Verbände gute Arbeit geleistet haben im Vergleich zu den anderen Ländern, in denen du gespielt hast?
Ich glaube, es geht nicht unbedingt um gute oder schlechte Arbeit, denn auch in Deutschland haben wir viele Menschen, die motiviert sind und die das teilweise freiwillig machen, den Frauenbasketball nach vorne zu pushen. Aber genau dieses Freiwillige, ich glaube, das ist das Problem, denn die Erfahrung, die ich in anderen Ländern gemacht habe, ist, dass Menschen richtig angestellt sind und richtig Geld verdienen mit dem Job, den sie in einem Verein ausüben. Und dadurch ist das Ganze natürlich nochmal auf eine professionellere Ebene gehoben. Denn wenn jemand nach seinem eigenen Job dann erst zum Verein kommt und dort noch Arbeiten ausführen muss, dann ist es natürlich auch klar, dass es nicht ganz so professionell sein kann. Das kann man gar nicht erwarten. Ich würde sagen, da ist der große Unterschied und da muss es in Deutschland noch Veränderungen geben.
Gibt es noch Länder oder Ligen, in denen du unbedingt spielen möchtest?
Ich würde gerne nochmal zurück nach Australien, weil es mir dort sehr gut gefallen hat. Abgesehen davon kann ich nicht unbedingt sagen, dass es ein spezifisches Land gibt, das ich unbedingt noch mitnehmen möchte. Jetzt mit Italien ist eigentlich alles so ziemlich erfüllt, was ich mir so vorgestellt habe.
Was trainierst du momentan am meisten?
Abgesehen vom Teamtraining, meinst du?
Ja. Also im Einzeltraining.
Ja, natürlich viel werfen. Also ich bin ja eine Shooterin, deshalb muss ich immer viel werfen, das mache ich sowieso. Aber jetzt gerade trainiere ich auch viel Kraft. Ich habe ja das mit meinem Knie angesprochen und da muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich die Muskeln in meinem Bein gut aufbaue und deshalb verbringe ich gerade auch sehr viel Zeit im Kraftraum.
Wie motivierst du dich, wenn du mal keine Lust hast zu trainieren?
Dann stelle ich mir die Spiele vor. Also wenn wir zum Beispiel an einem Dienstag sind, es ist der Anfang der Woche, ich bin müde, ich habe keine Lust zu trainieren, dann denke ich ans Wochenende, denke an die Gegner, die wir da haben. Das motiviert mich immer, weil Spiele machen mir unglaublich viel Spaß. Und dann erinnere ich mich dran, dass, um am Spiel anzukommen, auch das Training notwendig ist. Und dann ist das meistens, ja, gelaufen.
Wolltest du schon immer Basketballprofi werden?
Eigentlich nicht. Also ich wollte sowieso immer eigentlich Fußball anfangen zu spielen, weil mein Papa Fußballer war. Aber ich war schon immer sehr groß und meine Mama mochte Fußball nicht so gerne. Deshalb hat sie mich zum Basketball geschickt und dann hat es irgendwie gleich gefunkt zwischen mir und Basketball. Aber damals war auch noch nicht unbedingt so mein Ziel, das dann noch die nächsten 20 Jahre über und auch professionell auszuüben. Das hat sich einfach so ein bisschen so ergeben.
Was sollte man beachten, wenn man Profi werden möchte?
Dass Training sehr wichtig ist. Und ich habe das vorhin schon angesprochen, dass es nicht nur rein um das Basketballtraining geht, sondern auch um Krafttraining, um Ernährung, genügend Schlaf. Und auch mentales Training ist sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, es muss einem bewusst sein, dass ganz viele andere Dinge noch mit reinspielen als nur Basketball.
Was war deine schlimmste Verletzung bisher?
Ich habe mir in meinem rechten Sprunggelenk alle drei Außenbänder und das Syndesmoseband auf einmal gerissen. Das war meine schlimmste und auch einzige Verletzung bis jetzt. Das mit dem Knie gerade ist auch nervig, aber bei weitem nicht so schlimm, weil ich trotzdem mit gutem Management weiterspielen und trainieren kann.
Du hast während deiner Zeit in Halle ein Jurastudium begonnen. Hast du es schon abgeschlossen?
Jura habe ich damals tatsächlich nur für ein Semester gemacht. Das war nur so ein Probieren, weil ich nicht so genau wusste, was ich studieren wollte. Ich habe dann zu Medien- und Kommunikationswissenschaften gewechselt und ja, das habe ich mittlerweile abgeschlossen und auch einen Masterstudiengang noch obendrauf gesetzt. Das habe ich kurz vor dem Olympiasommer abgeschlossen.
Was willst du machen, wenn du deine Karriere beendest?
Das ist eine sehr schwierige und komplexe Frage, die ich mir auch oft stelle. Denn ich habe viele verschiedene Optionen und Vorstellungen. Ich habe zum Beispiel die letzten Jahre über auch bei DAZN NBA kommentiert. Das macht mir sehr Spaß, so in dem Journalistenbereich, Kommentatorenbereich vielleicht sogar zu bleiben und somit auch den Basketball ein bisschen erhalten zu bleiben. Auf der anderen Seite habe ich ein Masterstudium gemacht, das gar nichts mit Sport zu tun hat. Und ich würde mich gerne auch in anderen Bereichen eben herausfordern. Dementsprechend glaube ich, dass vielleicht das Kommentieren ein guter Sidejob sein könnte, so dass ich den Basketball noch erhalten bleibe. Aber abgesehen davon möchte ich mal zumindest für ein paar Jahre einen komplett anderen Job ausprobieren.
Kannst du dir vorstellen, bevor du deine Karriere beendest, doch mal nach Bamberg zurückzugehen, wo du angefangen hast zu spielen?
Könnte ich mir schon vorstellen. Vor allem, weil Bamberg einfach so mein Zuhause ist, meine Heimat. Und ich weiß noch nicht, wo ich gerne leben möchte, wo ich mich niederlassen möchte. Aber Bamberg wäre natürlich eine gute Option. Und um dann noch nicht komplett aufhören zu müssen und so von 100 auf 0 zu gehen, kann ich mir schon vorstellen, dann auch in Bamberg nochmal ein, zwei Saisons zu spielen.
Ich habe gelesen, dass sich deine Eltern immer viel unterstützt haben und unterstützen. Beraten sie sich auch bei deiner Karriereentscheidung?
Auf jeden Fall. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern und die unterstützen mich in allem, was ich vorhabe und was ich tun möchte und geben mir immer gute Ratschläge.
Du moderierst die NBA für DAZN. Ist die NBA die interessanteste Liga für dich?
Leider nein. Also wenn ich die Wahl hätte, dann würde ich viel lieber die Männer Euroleague anschauen als die Männer NBA. Mir gefällt der NBA-Basketball eigentlich gar nicht so gut. Das ist ja zu wenig Defense und zu viel Ego-Gezocke, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem ein cooler Side-Job, der mir Spaß macht. Was mir viel, viel mehr Spaß macht zu schauen, ist zum Beispiel die WNBA.
Wie ist es dazu gekommen? Hat Zone dich kontaktiert?
Die haben vor ein paar Jahren nach weiblichen Stimmen gesucht und ich habe mich damals einfach beworben. Wir haben ein Probespiel gemacht und die fanden das direkt gut und seitdem bin ich da am Start.
Hast du die WNBA Finals verfolgt?
Na klar, ja.
Welche Ligen sind sonst noch interessant für dich?
Die spanische Liga verfolge ich weiterhin, weil ich da viele Teams kenne und auch viele Spielerinnen kenne von meiner eigenen Zeit dort. Natürlich verfolge ich ein bisschen die DBBL, weil ich auch einfach viele Leute kenne. Aber grundsätzlich mag ich es auch echt gerne, die Frauen-Euroleague zu verfolgen oder Eurocup. Da habe ich die letzten 2 Jahre auch gespielt im Eurocup. Dementsprechend ja, macht Spaß, die Spiele zu schauen.
Wenn es nicht Basketball gewesen wäre, welche Sportart hättest du sonst gerne gemacht?
Wie gesagt, ich wollte eigentlich immer Fußball spielen, wegen meines Vaters. Das hat mir auch als Kind immer Spaß gemacht draußen.
Du kennst ja bestimmt den Film Space Jam, ne?
Mhm.
Wenn du, wie bei Space Jam, einem Spieler eine Fähigkeit klauen könntest, wem würdest du dann was klauen?
Boah, schwierig. Ich würde wahrscheinlich von Luka Doncic so ein bisschen Finesse und Spielintelligenz klauen und das Ballhandling und die Handle-Skills und die Passing-Skills. Okay, das ist jetzt nicht nur eine Sache, sondern eigentlich so ziemlich alles von Luka Doncic. Außer mein Wurf, der passt schon. Aber alles andere.
Und vom Film Like Mike, wenn du jemandem den Schuh sozusagen klauen könntest, mit dem du auch seine Fähigkeiten dann kriegst. Alles. Ein Spieler.
Jokic.
Welcher ist der beste Basketballfilm, den du geguckt hast bis jetzt?
Ich habe als Kind unzählige Male Love and Basketball angeschaut. Der ist jetzt mittlerweile schon sehr alt, der Film. Aber das war so der erste Basketballfilm, den ich damals cool fand. Das war so zu meiner Kindheit einfach in. Aber Space Jam ist auf jeden Fall auch ein guter Film. Der zweite, also der neue, der jetzt rauskam, den fand ich aber nicht so cool, um ehrlich zu sein.
Ich fand, der war ein bisschen übertrieben so. Also.
Ja, genau, ging mir genauso. Ja.
Wenn du 3 Lieder nennen müsstest für eine Trainingsplaylist, welcher wäre das? Welche wären das?
Ich kann dir jetzt gar keine konkreten Lieder sagen, aber ich würde wahrscheinlich bei 3 Liedern ein deutsches, ein englisches und ein spanisches nehmen. Weil das sind so die Musiksprachen, die ich gerne höre, auch so beim Training und so. Und dementsprechend würde ich das versuchen zu mixen.
Wen soll ich unbedingt mal interviewen, zu denen du den Kontakt herstellen kannst?
Vielleicht eine der WNBA-Champions, Leo Fiebig oder Niara.
Achso, ja, also Niara wäre richtig cool. Also,
okay.
Leonie haben wir schon.
Mhm, okay.
Aber also Niara wäre sehr, sehr cool. Die letzten Worte des Interviews gehen an dich. Was wolltest du immer schon sagen?
Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit und Interesse für den deutschen Basketball, für den deutschen Damenbasketball. Und dazu möchte ich dann auch noch sagen, dass so Leute wie du, dass ich das richtig cool finde. Weil du gibst uns eine Plattform, Dinge zu sagen. Du machst das richtig gut. Und ja, mach weiter so. Ist cool.
Danke. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Sehr gerne.
Das war Alina Hartmann bei Korbleger. Und es wird dieses Mal nicht so lange dauern, bis eine neue Folge kommt. Trotzdem werden wir alles etwas langsamer angehen. Also macht euch keine Gedanken, wir hören uns wieder. Bis dahin, alles Gute, euer Emil.